ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. Montagvormittag, eine neue Woche mit SWR 1. Leute, hallo und herzlich willkommen, Annette Ramelsberger.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier bin.
Wir freuen uns auch, dass Sie da sind. Sie sind Gerichtsreporterin bei der Süddeutschen Zeitung. Und wenn Sie angesprochen werden darauf, was Sie beruflich machen, dann sagen Sie oft und gerne, ich blicke in den Abgrund. Was ist denn bitte daran so faszinierend?
Der Abgrund ist per se faszinierend, weil er tief ist, dunkel ist und alles Geheimnisvolle reizt uns doch. Und gleichzeitig ist es auch so, dass ich ja im Gericht ganz nah an den Menschen dran bin. Meistens nur 2-3 Meter entfernt. Und ich erlebe Opfer, die weinend reinkommen. Ich erlebe Täter, die ungerührt dasitzen, manche, die grinsen. Ich erlebe Richter, die hin und her gerissen sind zwischen dem, was sie für die Wahrheit halten sollen. Und ich erlebe Zuschauer, die dazwischen reden, die sich ungebührlich, heißt es bei Gericht, verhalten. Und ich erlebe sozusagen ein ganzes Kaleidoskop menschlicher Emotionen.
Wann haben Sie dieses, diesen sozialen Raum, das Gericht, für sich als Arbeitsplatz so richtig entdeckt und haben gesagt, das ist es, das will ich machen? Weil Sie haben ja als Journalistin, die Sie sind, bei der Süddeutschen Zeitung fast nur das gemacht, aber durchaus auch anderes.
Oh, ich habe viele, viele Jahre lang rein politische Berichterstattung gemacht. Also ich habe Herrn Stoiber im Wahlkampf begleitet, ich war in Baden-Württemberg unterwegs, ich war in NRW, ich habe wirklich große politische Reportagen gemacht. Aber ich bin so in den 90er Jahren angefixt worden. Und ich weiß noch genau, wann das war. Das war in einem Prozess in Neuruppin. Und da ging es um zwei junge Männer, Neonazis aus einem kleinen Dorf namens Potzlow, die verurteilt worden sind, weil sie einen ihrer Kumpel zu Tode gefoltert haben. Sie haben ihn erst gefoltert. Sie haben ihn zum Juden erklärt, um ihn sozusagen zu entmenschlichen und ihr Weltbild einzupassen. Und dann haben sie ihn in eine alte LPG, eine landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, so hieß das damals, die war aufgelassen. Da gab es noch eine alte Jauchegrube, eine halb ausgetrocknete. Und dort haben sie erst den Schädel zertrümmert und dann dort versenkt. Und dieser Junge war ja aus dem Nachbardorf. Und seine Eltern haben ihn überall gesucht, haben alle gefragt. Keiner sagte irgendwas. Sein Schulranzen wurde gefunden, sein Rucksack. Keinem hat es irgendwie gestört, dass der Junge verschwunden war. Und erst als einer der Täter vor ein paar anderen Kumpeln geprahlt hat, dass er wüsste, wo er ist, haben zwei Kinder, 14 und 15, haben angefangen, dort in der Jauchegrube zu graben. Und dann sind sie auf etwas gestoßen. Auf ein T-Shirt. Und der eine Junge, mit dem ich geredet habe, sagte dann, wir dachten ja, es ist ein Tier. Aber Tiere tragen keine T-Shirts. Und dann haben sie weitergegraben. Das Irre war...
Es berührt Sie immer noch.
Ne? Es berührt mich total.
Wenn Sie darüber sprechen.
Weil ich war dort. Und das Erste, was mich da in dieser Geschichte berührt hat, war, dass ich diese Kinder, die den Leichnam gefunden haben, dass ich die gesprochen habe. 4-5 Tage danach. Und ich bin in dieses Dorf gefahren, weil ich eben von diesem unglaublichen Fall gehört hatte und dachte mir, ja, ich rede jetzt mit dem Bürgermeister, ich rede vielleicht mit Leuten aus dem Dorf. Aber ich kam in das kleine Jugendzentrum, es war total leer und dort saßen 3 Kinder. Diese 3 Kinder, die da dabei waren, die saßen da allein. Da waren keine Eltern, die sich um sie gekümmert haben. Da war kein Mensch vom Jugendamt. Da war auch sonst nirgendjemand. Die saßen da und redeten. Die redeten, weil sie sonst niemanden hatten zum Reden.
Sie haben mit Ihnen dann gesprochen?
Ja, mit mir. Mhm. Ich, die Journalistin mit dem bayerischen Akzent, die aus der Hauptstadt damals angefahren kam. Und sie haben stundenlang mit mir geredet. Sie haben sich alles von der Seele geredet. Und ich dachte mir die ganze Zeit, warum bin ich hier und warum ist sonst niemand hier? Und als sie dann irgendwann Hunger bekam, habe ich ihnen da in der kleinen Kaufhalle im Dorf, habe ich ihnen ein belegtes Brötchen gekauft. Und an der Kasse schaute mich die Kassiererin ganz vorwurfsvoll an und sagte zu mir, Wird aber auch Zeit, dass sich der Staat endlich um die Kinder kümmert.
Die hat sie für eine vom Jugendamt gehalten.
Genau. Und ich dachte mir, wird aber Zeit, dass ihr euch hier um eure Kinder kümmert. Mhm. Und das fand ich extrem eindrucksvoll, aber auch entlarvend, was los ist.
Gerichtsreporterin Annette Rammelsberger ist bei uns in SWR 1 Leute. Und das war jetzt schon ziemlich gruselig, was Sie da am Anfang geschildert haben. Deswegen an der Stelle jetzt für Empfindsame vielleicht auch nochmal eine Warnung. Das kann auch nochmal dazu kommen, dass wir solche Dinge anstoßen. Das klingt trotzdem, auch wenn Sie es so detailliert beschreiben, erstmal so abstrakt. Aber wenn man dann zu Gericht geht, weil Sie waren ja jetzt schon in Plötzow.
Potzlow,
Entschuldigung. Waren Sie ja schon, also vor der Gerichtsverhandlung schon vor Ort und haben kurz nach der Tat schon dort berichtet. Wenn man dann aber ins Gericht geht, dann wird das Abstrakte geht dann weg, oder?
Ja, man sieht die Täter. Man sieht die Täter und sieht ihnen ins Auge. Und man sieht, wie sie sich verhalten, wie sie sich bewegen, wie sie gucken, auch wie sie nicht gucken. Und man sieht die Zeugen. Ich erinnere mich da immer noch an eine Zeugin, die hereingeschlendert kam, mit den Händen in den Taschen und alles an ihr, jede Faser, war nur Missachtung. Missachtung des Gerichts aller anderen. Das war so ein richtiges Skin Girl, nannte man das damals, also eine Neonazi-Braut. Und die war so stolz darauf, dass sie sich von niemandem irgendwas hat sagen lassen und dass sie sozusagen dazu stand. Und natürlich hat sie für ihren Freund ausgesagt, der auf der Anklagebank saß, und nie ist ihr irgendetwas Negatives an ihm aufgefallen, und das war der liebste Mensch überhaupt. Und gerade wenn Zeugen kommen, zeigt es so viel über unsere Gesellschaft. Es war beim NSU übrigens genauso. Da kamen auch ständig Zeugen und sagten, nie sei ihnen irgendetwas an Frau Zschäpe und ihren Männern aufgefallen, die immerhin 10 Menschen ermordet haben. Nein, die seien ganz normal gewesen, so wie alle. Und dann kann man sich vorstellen, wie so alle da waren. Weil dass Zschäpe sehr deutlich ihren Ausländerhass deutlich gemacht hat, das weiß man mittlerweile. Es ist nur niemandem aufgefallen.
Mhm. Im Verfahren hat sie es ja nicht gemacht. Ne? Da hat sie weitestgehend geschwiegen. Wir kommen gleich noch ein bisschen ausführlich auf den NSU-Prozess zu sprechen. Jetzt nur noch mal die Frage nach dem Verfahren, über das wir gerade sprachen. Wie ist denn das ausgegangen?
Das gab lebenslang. Und auch sehr lange Jahre für den Jüngeren. Das Irre ist dran, die mussten auch ihre Strafe absitzen. Aber danach sind beide wieder in die rechtsradikale Szene zurückgekehrt. Die sind da wieder drin, als wenn nichts passiert wäre. Halt ein paar Jahre in Haft. Aber dann ging es einfach fröhlich weiter.
Also Sie haben dann noch, sind da dran geblieben sozusagen, nach der, wenn das Anfang der 90er Jahre war, dann ist die Strafe ja bereits abgesessen.
Das war ja, das ist lange abgesessen. Die sind jetzt wieder dabei. Man weiß auch, dass sie wieder auf Aufzügen von rechten Parteien mitlaufen, dass sie einfach wieder voll in der Szene sind.
Hm. Gibt es aktuell Verfahren, also Sie sind ja noch voll aktiv bei der Süddeutschen Zeitung, die Sie jetzt so besonders umtreiben? Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass dass die Süddeutsche Zeitung jeden Tag die Verhandlungen gegen den Attentäter von München aus dem Februar 25, da war ein 24-jähriger Afghane in einen Demonstrationszug gefahren, da sind 2 Menschen gestorben, 44 Personen zum Teil schwer verletzt. Großes Entsetzen damals. Wie groß ist jetzt das Interesse an dem Prozess?
Das ist immer wieder erstaunlich, wie schnell dieser Aufschrei dann auch wieder verklingt. Also damals waren die Menschen wirklich sehr, sehr berührt, weil es mitten in der Stadt war, in der Nähe vom Hauptbahnhof, eine stark befahrene Straße, auch ganz in der Nähe des Strafjustizzentrums, wo jetzt auch dieses Verfahren stattfindet. Und es sind 44 Menschen zum Teil extrem schwer verletzt worden, die heute noch in den Gerichtssaal humpeln und erzählen, dass sie nicht mehr auf die Berge können, dass sie nicht mehr Rad fahren können. Leute, die auch noch nicht zur Arbeit gehen können, also über ein Jahr danach, weil sie einfach psychisch so schwer traumatisiert sind. Und das Schlimmste, muss man sagen, war ja einfach, dass eine junge Frau und ihre Tochter gestorben sind. Und das war eine junge Frau, die selber einen Migrationshintergrund hatte, eine Umweltingenieurin, die extra für den guten Job bei der Stadt München dorthin gezogen war, aus dem Ruhrgebiet. Das ist eine Frau gewesen, ich habe mit ihrem Mann telefoniert. Und der hat mir einfach erzählt, wie toll er seine Frau fand. dass er sie kannte seit dem Kindergarten, dass er sie bewundert hat, weil sie jede Chance ergriffen hat, weil sie in der Welt herumgekommen ist, weil sie so ein positiver, freundlicher Mensch war, der wirklich das Leben in allen Fasern auskosten wollte. Und als sie dann ihr Kind bekam, das kleine Mädchen, da hat sie sich auch so eingesetzt für Gerechtigkeit und für Solidarität und wollte ihrem kleinen Mädchen diese Werte mitgeben. Und ich habe mit diesem jungen Mann geredet, der innerhalb von wenigen Sekunden seine Familie verloren hat. Sein Leben, sein glückliches Leben. Und da wird es einem schon ganz anders.
Da wird einem auch nochmal bewusst, was wirklich hinter solchen Taten steckt, weil die meisten von uns ja nur die Schlagzeile lesen, dann kurz entsetzt sind und irgendwann geht es wieder weiter zur nächsten Schlagzeile. Kann man auch, das ist kein Vorwurf, kann man
gar nicht
dagegen tun.
Man kann nicht alles gleichzeitig in sich aufnehmen. Nicht Trump, nicht die Straße von Hormuz und gleichzeitig auch jeden Terroranschlag. Aber ich sage immer, deswegen ist der Job des Gerichtsreporters, der Gerichtsreporterin so wichtig. Weil wir eben nicht nur am Anfang hingehen und uns die Anklage anhören und am Schluss das Urteil verkünden, sondern auch dazwischen. Wir erleben die Menschen, die es betroffen hat. Wir erleben die Zeugen. Wir erleben Menschen, die große, kräftige Männer, die weinend auf ihrem Zeugenstuhl sitzen, die es einfach nicht mehr schaffen, zurückzukehren. Und das ist wichtig.
SWR 1, Leute, mit Gerichtsreporterin Annette Ramelsberger. Frau Ramelsberger, verfolgen Sie eigentlich auch Prozesse, über die Sie selbst nicht berichten?
Ja, natürlich. Alle, die so spannend sind auf der ganzen Welt. Natürlich habe ich den Pellicot-Prozess verfolgt in Frankreich, aber ich verfolge natürlich auch den Block-Prozess in Hamburg. Das sind alles Prozesse, die ich spannend finde, manchmal auch weiterführend. Also gerade Pellicot, das hat ja wirklich etwas geändert in der Wahrnehmung, auch von Gewalt gegen Frauen. Auch diese ganz neue Art oder neue, vielleicht nur uns jetzt neu vorkommende Art, mit Frauen umzugehen, sie zu vergewaltigen, sie zu sedieren und dieser unglaubliche Vertrauensbruch, den da ein Ehemann begangen hat, der sich tagsüber als treusorgender und besorgter Ehemann zeigt und nachts seine Frau sediert und andere Männer sie vergewaltigen lässt.
Pellicot hat ja den Satz geprägt, die Scham muss die Seite wechseln. Das ist zum Leitspruch geworden für viele. Und hat dieser Gerichtsprozess, wenn Sie ihn verfolgt haben, seinen Anteil, also welchen Anteil leisten solche Gerichtsprozesse zu dieser Bewusstseinsfindung? Sind die dafür wichtig?
Ja, also sie sind unendlich wichtig, weil man dort zum ersten Mal erlebt, in allen Details und Einzelheiten, was eigentlich passiert ist. Das ist ja der ganz, ganz große Verdienst dieser Frau, die sagte, ich will das nicht alles in nicht öffentlicher Sitzung haben, ich will da nicht schamhaft drüber schweigen, sondern ich will zeigen, was mir passiert ist und das ganz öffentlich. Ich bin stark genug, dass ich das aushalte, aber jetzt müssen die Täter inklusive des Ehemanns, die müssen zeigen, was sie getan haben und da werden wir jetzt keinen Vorhang davor ziehen. So etwas finde ich wichtig, so etwas zeigt ja auch, wie stark sich das jetzt weiterentwickelt hat, dass jetzt gerade auch beim Fall Colin Fernandes und Christian Ulmen ein großer Furor durch dieses Land geht und sagt, so geht's nicht weiter, wir können hier Frauen nicht zum Opfer machen, nicht mit Deepfakes, nicht mit sonstigen anzüglichen Videos, die verschickt werden. Das geht so nicht, so können wir mit unseren Frauen nicht umgehen.
Auch da wird es einen Gerichtsprozess geben und der wird sicherlich auch für viel Aufmerksamkeit sorgen. Wohl nicht in Spanien, so wie es aussieht.
Nein, die Spanier haben gesagt, das hat in erster Linie in Deutschland stattgefunden und die beiden sind auch in Deutschland bekannt. Deswegen ist hier sozusagen die Tatauswirkung am größten und deswegen ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Potsdam neuerdings. Was da genau rauskommt, das wird sich zeigen, denn um Deepfakes geht es dort ja nicht, sondern es geht um andere Arten von Videos, die angeblich Herr Ulmen verschickt hat. Da gibt es verschiedenste Straftatbestände von übler Nachrede, Beleidigung, Nachstellung. Das alles kann das deutsche Strafrecht ganz gut fassen. Mhm. Und muss jetzt noch ein bisschen warten.
Ist das denn eine gute Nachricht jetzt zum Beispiel auch für die Betroffenen, die jetzt auch warten auf so einen Prozess, der so eine Außenwirkung hat, wie der jetzt vielleicht ansteht? Weil man sagt ja, in Spanien ist das Recht diesbezüglich sehr viel strenger ausgelegt.
Das Recht ist auch in Deutschland schon strenger geworden, wenn man es vergleicht mit früher. Und ich kann mich daran erinnern, wie die Diskussionen waren, als die Vergewaltigung in der Ehe strafbewehrt wurde. Da haben die Leute ja gekichert, nicht nur am Stammtisch, sondern auch im Bundestag sozusagen. Was soll denn das, ja? Also wenn ich mit meiner Frau schlafe, was soll denn da strafbar sein? Dieser Gedanke, dass es vielleicht auch gegen den Willen einer Frau sein könnte oder auch in der Trennungsphase, wenn Männer finden, dass man aber doch vielleicht sich nochmal versöhnen sollte, die Frau aber sagt, nein, es ist aus, dass das dann eine Vergewaltigung ist. Das war damals eben nicht so. Und das ist jetzt seit vielen, vielen Jahren so. Es hat den Männern nicht wirklich geschadet. Es hat auch den Beziehungen in Deutschland nicht geschadet. Es ist etwas, wo man sieht, das Recht kann sich auch weiterentwickeln. Und so wird es auch jetzt sein. Ich glaube, dass das Recht sich immer weiterentwickeln muss.
Eine ganz andere Geschichte will ich aber noch mal kurz ansprechen, weil Sie es angesprochen haben, ist der Prozess gegen die Steakhouse-Erbin Christina Block. Und da geht es ja um Kindsentführung, also den Vorwurf der Kindesentführung. Und da gibt es immer wieder Wendungen in diesem Prozess. Können Sie sich erklären, warum man in so einem Fall so ein wahnsinniges öffentliches Interesse hat? Liegt es daran, dass da einfach eine Millionenerbin im Spiel ist, eine Unternehmerin und vielleicht auch noch ein prominenter Sportmoderator, nämlich Gerd Denning, als ihr Partner,
als Angeklagter? Prominenz ist natürlich ein ganz wichtiger Aufmerksamkeitsfaktor, aber es ist in diesem Fall ja auch so, es geht um Kinder, die offensichtlich in Todesangst waren. Es geht um Mutterliebe, es geht um ein nicht aushaltbaren Sorgerechtsstreit zwischen einem Mann, der die Kinder für sich zu sich geholt hat und nicht zurückgebracht hat. Also da ist so viel drin. Da sind alle großen Emotionen drin. Und dann gibt es natürlich auch noch Anwälte, die durchaus öffentlichkeitsaffin sind und eine große interessierte Hamburger Öffentlichkeit. Denn die Hamburger, das ist natürlich die Hamburger Haute-Volée. Und da ist man ganz besonders interessiert.
Annette Ramelsberger ist bei uns, Gerichtsreporterin der Süddeutschen Zeitung, und Corinna Kraushofer aus Wien, die hat eine Frage und fragt, wurden jemals die Hintergründe der Silvesternacht 2015 beim Kölner Dom, da wurden ja viele Frauen und Mädchen belästigt und gejagt, wurden die jemals aufgeklärt?
Es war ganz schön schwierig, die aufzuklären, aber man hat sich sehr bemüht. Da gab es ja Videos aus dieser Nacht, vom Dom, vom Bahnhof, rundherum von Geschäften. Die hat man alle ausgewertet. Das Problem war, es war dunkel und es waren sehr, sehr viele. Und da stellt sich ja niemand hin, lacht in die Kamera und hält ein Schild hoch, ich war's. Sondern da ist ein Gewurle, da ist Gewusle, da weiß man nicht, wer hat jetzt wohin gelangt. Das muss man aber, wenn man einen Gerichtsprozess ausführt, muss man das alles nachweisen. Also wer war der Täter? Wer stand nur daneben? Waren die aus einer Gruppe heraus? Hat der nur an die Schulter gefasst oder hat er tiefer gefasst? Mhm. Und was ist dort wirklich passiert? Denn unser Strafrecht macht ganz deutlich, man muss einem Angeklagten, einem Beschuldigten die Tat nachweisen. Nicht er muss beweisen, dass es nicht war, sondern der Staat muss beweisen, dass es war. Das ist in so einer unübersichtlichen Situation ganz schön schwierig. Aber der Staat hat sich bemüht. Ich weiß nicht, ob es eine wirkliche Verurteilung gab, ob es nur mit Strafbefehlen geendet hat, also dass jemand zahlen muss und das dann eher im Stillen abläuft. Aber dass das übersehen worden wäre, kann man auf keinen Fall sagen. Da haben sich Polizei und Staatsanwaltschaft wirklich sehr bemüht.
Und in solche Prozesse, da will man ja natürlich immer aufgrund auch der gesellschaftlichen Brisanz, die das hat. Jetzt in dem Fall waren das ja Menschen mit Migrationshintergrund in großen Gruppen. Das hat für viel Aufregung gesorgt.
Zu Recht?
Ja, natürlich. Will das gar nicht einordnen. Aber man möchte dann natürlich gerne auch eine Verurteilung haben. Und dann wird es vor Gericht aber dann immer kleinteilig und auch sehr nüchtern.
Das ist das Problem. Viele von uns kennen Gerichtsverfahren nur aus amerikanischen Gerichtsserien, wo der Richter vorne sitzt und wo es dann große Plädoyers gibt auf der einen und auf der anderen Seite. Und plötzlich kommt, wie vom Himmel gefallen, das letzte Indiz, das wieder alles ändert. So ist es im deutschen Strafrecht nicht. Da gibt es Ermittlungen, es gibt seitenweise Akten, es werden Zeugen gehört. Es wird sehr, sehr kleinteilig. Eben, wo hat er denn hingefasst? War das nur ein Geschubse im Gedränge oder war das ganz gezielt? Wurde da ein Kleid zerrissen, weil man sich eben vorbeidrängen wollte oder weil man an die Frau herangehen wollte? Das alles muss geklärt werden. Das ist manchmal sehr unbefriedigend für Leute, die schnelle Lösungen haben wollen. Aber ich denke immer an Menschen, die auch zu Unrecht verurteilt worden sind, weil man eben zu wenig auf die Indizien geguckt hat, weil man zu wenig die Hintergründe angesehen hat. Und das will, glaube ich, keiner, dass Menschen zu Unrecht ins Gefängnis kommen.
Sie haben viele Jahre Ihres Lebens ja auch in Gerichtssälen verbracht. Was würden Sie jetzt so als die Hauptcharakteristika darstellen? Was ist da für eine Atmosphäre? Was ist das für eine Stimmung, wenn man da ist?
Man muss sich das vorstellen wie in einem Operationssaal. Es ist alles sehr konzentriert. Alle gucken auf den Angeklagten, alle gucken auf die Zeugen, die dann kommen und befragt werden. Es ist sehr gefriergetrocknet. Also es ist nicht so, dass ständig die ganz großen Emotionen da sind, sondern aus diesen Emotionen wird sozusagen der Inhalt extrahiert und dann in Akten abgeheftet. Und am Schluss will man sich ganz cool ein Urteil bilden über das, was war und nicht über das, was hätte sein können.
Es gab ganz schlimme Prozesse und es ist ja auch oft unbefriedigend, sage ich mal, was rauskommt. Man findet vielleicht, kann vielleicht die Schuldfrage klären, aber oft bleibt ja eine ganz wichtige Frage immer ungeklärt. Es gab den Vierfachmord von Aislingen hier in Baden-Württemberg, hat vor bald 20 Jahren die Gemüter extrem bewegt. Da hat ein junger Mann seine gesamte Familie gemeinsam mit einem Freund ermordet. Der wurde zu lebenslänglich verurteilt. Die Hinterbliebenen der Opfer zeigten sich danach aber unzufrieden damit, dass eben die Frage nach, warum hat er es getan, ungeklärt blieb. Ist das leider häufig so bei Gerichtsverfahren?
Das Warum ist das, was die Opfer am allermeisten umtreibt. Und das Warum ist das, was häufig nicht klar herausgearbeitet werden kann. Ich hatte selbst einen Fall, wo ein Onkel seine zwei Nichten massakriert hat im Schlaf, während er in die Wohnung reinkam und die Kinder noch gegen ihn gekämpft haben, als sie gemerkt haben, was da Sache war. Und die Mutter hätte er auch am liebsten noch ermordet, weil er erben wollte.
Sie sprechen vom Doppelmord von Kreiling.
So ist es. Das war der Doppelmord von Kreiling. Und da hat der Onkel, der mit der Schwester dieser Familie verheiratet war, gedacht, wenn er sozusagen den einen Teil der Familie auslöscht, dann erbt seine Frau alles und er mit ihr. Das war so einfach. Also man konnte das kaum glauben, dass jemand so eine Tat begeht, genauso wie in Aislingen. Mhm. Also so viele Tote dafür, dass man Geld kriegt. Aber es war so. Als ich diesen Mensch dann über Monate im Gericht gesehen habe, der war so einfach gestrickt. Der sagte, ja, Geld, ja, genau, so ist es. Und er hat auch alles abgestritten. Er hat auch gesagt, er war es überhaupt nicht, obwohl überall von ihm DNA war. Das ist etwas, was für Opfer schwer erträglich ist, wenn Angeklagte so überhaupt nicht zu den Taten stehen, die sie begangen haben.
Annette Ramelsberger ist bei uns am Montagvormittag in SWR 1. Leute, Gerichtsreporterin. Wir haben schon eine Stunde sehr, sehr spannend darüber gesprochen, wie es ist bei Gericht und was so Fälle waren, die Sie beeindruckt haben. Journalistin zu werden, das war für Sie von Anfang an klar, ich werde Journalistin?
Nee, war es überhaupt nicht. Ich komme ja aus Niederbayern, aus einer Schreinerfamilie. Bei uns ist kein einziger Mensch Journalist gewesen. Wir wussten gar nicht, was das ist. Und ich bin dann nach München zum Studieren gegangen und wusste nur, ich bin wahnsinnig neugierig und will die Welt erleben und erforschen und mir das alles aus größter Nähe ansehen. Und dann bin ich zur Aufnahmeprüfung der Deutschen Journalistenschule gegangen. Ich hatte mich nicht vorbereitet, ich wusste nicht, was auf mich wartet, aber ich wurde genommen. Das war ein großes Glück meines Lebens.
Und Sie durften dann tatsächlich Ihren Wunsch auch erfüllen, nämlich Geschichte hautnah mitzuerleben. Das ist dann tatsächlich auch eingetreten bei Ihnen. Also soweit ich mich richtig informiert habe, standen Sie auf der Berliner Mauer, als die fiel.
Ja, am 9. November. Das war wirklich ein solches Glück. Man muss es sagen, als Journalistin kann einem nichts Besseres passieren, als einem historischen Ort an einem historischen Tag mittendrin zu sein.
Was war das für ein Gefühl?
Eine Nacht reinen Glücks. Eine Nacht reinen Glücks, in der sich die Menschen in den Armen lagen. Ich bin damals für die Nachrichtenagentur AP unterwegs gewesen. Ich bin zur Sonnenallee geschickt worden und dort taumelten mir schon Fopos und Grenzsoldaten. Ich bin schon professionell diffamiert, ja. Aber Grenzsoldaten der DDR taumelten mir entgegen und sagten, Sie müssen etwas tun, sagen Sie das Ihrer Regierung, also das wird hier gefährlich. Und er hatte schon keine Mütze mehr, die wurde ihm schon geklaut und die Leute haben auf dem Grenzhäuschen getanzt und sie wurden wirklich empfangen mit Gorbatschow-Wodka und alle Leute haben sich in den Arm gelegen. Es war unglaublich für mich. Wir waren dann auch noch auf der Mauer, direkt am Potsdamer Tor und Brandenburger Tor.
War Ihnen damals klar, das hier ist einmalig und das ist Weltgeschichte? Ja. Das war schon klar.
Das war mir klar.
War sofort klar.
Ich war ja seit einem Jahr schon in der DDR. Ich war sozusagen die letzten Monate DDR-Korrespondentin. Ich habe die Stasi noch erlebt. Ich bin vor der davongelaufen. Wir wurden überwacht. Ich bin zu Oppositionellen geschlichen in der Nacht. Mir war das alles klar, was dort passiert. Ich hätte nur nicht damit gerechnet, dass es in dieser Nacht passiert. Das war für uns alle eine totale Überraschung. Aber es war gleichzeitig einfach der Höhepunkt eines Lebens in Deutschland.
Man spricht ja mit der Zeit tatsächlich mit vielen Menschen, vor allem wenn man mal eine Zeit lang in Berlin war, denn sowohl aus Ost als auch aus West, die mit dabei waren, und aber alle erzählen das. Wir haben nicht damit gerechnet, dass es in der Nacht passiert. Ja, dann haben Sie ja die große Weltpolitik gemacht. Sie durften dann, glaube ich, auch noch in Berlin bleiben. Ja. Warum sind Sie denn dann ins Gericht gegangen?
Ich habe wirklich die große Weltpolitik gemacht. Ich war bei den 2+4 Verhandlungen dabei am runden Tisch. Es war wirklich dieses Zusammenwachsen der beiden Deutschlands, fand ich extrem spannend. Ich habe mich nie wirklich davon gelöst. Ich bin immer in den neuen Bundesländern herumgefahren, damals noch neu, und habe beobachtet, wie sich diese deutsche Einheit denn weiterentwickelt. Und ich habe da schon gesehen, was alles schiefläuft. Aus den blühenden Landschaften wurden verdorrte Brachen. Und aus diesen Hoffnungen, die gerade die DDR-Bürger auf das neue Deutschland gesetzt hatten, wurden große Enttäuschungen. Und diese ganzen Verwerfungen, die damals nicht wirklich bearbeitet worden sind, die man einfach so laufen hat lassen, so von wegen, ach Gott, wenn die Wirtschaft erstmal läuft, dann wird das alles werden. Das hat sich damals später dann in den Gerichtssälen niedergeschlagen. Mhm. Ich stand eben während dieser ganzen Baseballschlägerjahren. Damals hießen sie noch nicht so, jetzt heißen sie so, es trifft es ganz gut. Nämlich diese Jugend, die von ihren Eltern alleingelassen wurde, weil die Eltern so viel mit sich selbst zu tun hatten und mit dem neuen System und die Autoritäten nicht mehr zählten und die Volkspolizei nur noch belächelt worden ist und eine riesige Arbeitslosigkeit herrschte. Und die haben sich damals in ihren Gruppen, in ihren Jugendgruppen, haben sich die selber durchgeschlagen. Und sie spürten, dass ihnen niemand in den Weg tritt, und deswegen haben sie sich alles erlaubt und sie haben gemerkt, dass die Polizei sympathisiert, und deswegen ist es so aus dem Ruder gelaufen.
Diese großen Verwerfungen, die da stattgefunden haben, die blühenden Landschaften, die versprochen wurden, und das, was dann nachher passiert ist, würden Sie das im Nachhinein als Politikversagen subsumieren? Kann man das so bezeichnen?
Es war eine große Naivität. Und es war ein blinder Fleck, den die Politik hatte. Ich erinnere mich immer noch an Kurt Biedenkopf, Sachsens Ministerpräsident über Jahrzehnte, der sagte, meine Sachsen sind immun gegen Rechtsextremismus. Ganz praktisch, dann muss man nämlich auch nichts dagegen tun. Und ich bin mit zwei Sozialarbeiterinnen durch die sächsische Schweiz gezogen. Die haben sich nicht in die Jugendclubs hineingetraut, weil da die harten Rechten waren. Zwei junge Mädchen von 20 Jahren, die sollten da sozusagen die Demokratie aufrechterhalten. Das war ein Versagen der Politik, ja.
Und Sie haben sich ja tatsächlich auch mit jeder Form von Extremismus beschäftigt, dann auch in Ihrer Arbeit. Ne? Also sei es jetzt Rechtsextremismus, Linksextremismus,
Islamismus,
jede Art von
Ehrenmorde, also wirklich sogenannte Ehrenmorde. Ich habe wirklich versucht, aus jedem Bereich das zu machen, was mir gerade auf den Nägeln brennt. Ich habe immer die interessantesten Fälle ausgesucht, weil ich damit auch was erklären wollte. Also auch den Hintergrund von diesen Taten.
Bewegende Fälle haben wir schon gehört von Annette Ramelsberger, Gerichtsreporterin der Süddeutschen Zeitung. Frau Ramelsberger, gehen wir mal eine Ebene höher und fragen mal nach der Bedeutung solcher Gerichtsprozesse. Was waren denn Ihrer Meinung nach die wichtigsten Gerichtsprozesse, sagen wir mal, der Nachkriegsgeschichte?
Durch die Epochen hindurch. Ja, natürlich. Der allererste, der Nürnberger Kriegsverbrecherprozess, in dem versucht wurde, dieses Unrechtsregime mit den Mitteln des Rechts aufzuarbeiten. Und es ist ja immer interessant, dass es eben nicht nur Todesurteile gab, sondern sehr, sehr viele Freiheitsstrafen, die dann auch zum Teil wieder ausgesetzt worden sind. Also es war keine blanke Siegerjustiz, so alle an die Wand und einmal erschießen, sondern es waren sehr differenzierte Urteile. Das hat sicher eine Grundlage gelegt in diesem Land. Und der nächste ganz große Epoche machende Prozess war dann der Auschwitz-Prozess in Frankfurt, der erkämpft werden musste und der den Deutschen zum ersten Mal wirklich das vor Augen hielt, was eigentlich passiert ist, in dem Überlebende ausgesagt haben, in dem Schuldige vor Gericht gestellt worden sind. Die nächste Epoche hat dann sicher die RAF-Prozesse geprägt, wo der Staat aus dem Innern heraus angegriffen worden ist, gegen eine verkrustete Gesellschaft, was sich aber dann immer stärker radikalisiert hat und am Ende in einer Entführung der Landshut endete und mit dem Suizid der Gefangenen in Stammheim. Das hat das Land geprägt, aufgerüttelt, auch verstört. Gerade vor Gericht war das ja eine einzige Schreierei. Mit Fäkalausdrücken haben sich da die Angeklagten gegen das Gericht gewehrt. Aber auch das Gericht war gar nicht zimperlich. Und das hat wirklich die Epoche sehr gut zum Ausdruck gebracht.
Zieht sich auch bis heute. Wir haben heute das Verfahren gegen die RAF-Terroristin Daniela Klette, die lange im Untergrund gelebt hat und jetzt vor kurzem erst festgenommen wurde. Ich weiß gar nicht, wogegen jetzt eigentlich, was da eigentlich verhandelt wird.
Im Moment werden diverse Überfälle verhandelt, weil sie und ihre Getreuen sind angeklagt, dass mit einer Panzerfaustattrappe Geldtransporter ausgeraubt haben, um sich ihr Leben zu finanzieren im Untergrund. Es ist ihnen auch gut gelungen. Sie haben Hunderttausende von Euro erbeutet, damit kann man sich schon mal eine Zeit lang durchs Leben schlagen.
Aber nicht nur, dass das jetzt noch nachwirkt, dass es heute auch noch einen Prozess gibt, der immer noch den Titel RAF trägt, sondern insgesamt haben diese Prozesse, sei es die Nürnberger, die Auschwitz-Prozesse, dann RAF und ich würde auch noch den NSU-Prozess, unbedingt, den Sie ja sehr minutiös verfolgt haben, das war wahrscheinlich der Prozess Ihres Lebens, kann man das so sagen?
So kann man das sagen. 5 Jahre, 438 Verhandlungstage und das hat wirklich mein Leben bestimmt. Und ich finde ihn auch wirklich den entscheidenden Prozess der Nachwendezeit, in dem wirklich alles auf den Tisch kam, was in der Wendezeit schiefgelaufen ist.
Über den wollen wir gleich sprechen, aber vorher würde ich gerne noch einmal der Frage nachgehen, welchen gesellschaftlichen Stempel hinterlassen solche Prozesse? Warum sind die so wichtig auch für unsere Bewusstseinsbildung?
Sie sind deswegen so wichtig, weil sie zeigen, dass Täter nicht davonkommen, dass es eine höhere Gerechtigkeit gibt, dass die Gesellschaft zu Werten steht, die sie verteidigt, dass diese Werte hochgehalten werden, dass sie nicht verhandelbar sind und dass jemand, wenn auch spät, immer zur Rechenschaft gezogen wird. Das festigt unsere Gemeinschaft, das festigt auch unsere Werte und es zeigt uns, dass wir uns auf unseren Staat verlassen können.
SWR1 Leute heute Vormittag mit Gerichtsreporterin Annette Ramelsberger. Und Frau Ramelsberger, ich hatte es angekündigt, der Prozess Ihres Lebens und daran wird sich vermutlich auch nichts mehr ändern, weil so ein Riesenprozess, den schaffen Sie schon zeitlich wahrscheinlich nicht mehr zu verfolgen, ist der NSU-Prozess. Den haben Sie über 5 Jahre lang verfolgt. Sie haben es vorhin schon gesagt, 437 Prozesstage.
38. Da muss ich korrekt werden. Es war jeder einzelne Tag wert, drin zu sein, aber es war auch ganz schön anstrengend.
Geschätzte Kosten 30 bis 40 Millionen Euro. Was macht diesen Prozess so besonders? Wir haben schon gesagt, einer der großen Nachkriegsprozesse.
Dieser Prozess hat sich ja um die Hauptangeklagte Beate Zschäpe herumgruppiert. Mit ihr waren noch 4 andere Rechtsradikale auf der Anklagebank. Leute, die ihr Waffen besorgt haben, die der Gruppe um sie mit Pässen geholfen haben, mit Autokennzeichen und dergleichen. Es ist wirklich so, dass dieser Prozess gezeigt hat, wie blind die Polizei, wie blind der Verfassungsschutz war all die Jahre, wie die Opfer kriminalisiert worden sind über 13 Jahre hinweg, wie immer nur in eine Richtung geguckt worden ist, so von wegen, ja, das waren türkische Schneider, türkische Kaffeehausbesitzer, ja, das muss die türkische Mafia gewesen sein, das kann nur die Drogenmafia gewesen sein oder irgendeine Blutsfehde. All das wurde akribisch recherchiert. Aber nicht, dass es Rechtsradikale gewesen sein könnten, die da auf einem Mordzug quer durch die Republik waren.
War das ist das eine Verkettung unglücklicher Umstände oder war man wirklich auf dem rechten Auge blind?
Es hat sich auch einiges unglücklich verkettet, aber im Endeffekt hat sich dargestellt, man war auf dem rechten Auge blind. Polizisten, die gutwillig waren, und durchaus wissen wollten, wer da der Täter war. Aber dann Zeugenhinweise, dass es da zwei Männer gab, die genauso aussahen wie die zwei Männer auf dem Video aus Köln in der Kolbstraße, das wurde weggewischt. Das kann doch nicht gewesen sein. Nein, wie kann das zusammenpassen? Es wurde einfach immer ins Klein-Klein geschoben und das waren doch alles Ausländer, auch wenn es längst Deutsche waren. Das waren doch Leute, denen man nicht trauen darf. Und es können nicht Rechtsradikale gewesen sein. Und ich war damals Expertin für innere Sicherheit der Süddeutschen. Und ich saß in Berlin immer mit Verfassungsschützern zusammen, mit Polizisten, mit Staatssekretären. Und immer habe ich die Frage gestellt, gibt es eine braune RAF? Und immer hieß es, nein, die Rechten, die sind viel zu dumm dazu, die haben keinen Anführer. Und wenn da was wäre, dann wüssten wir das, denn unsere Spitzel sitzen überall.
Das eine war eben diese Komponente, die Sie angesprochen haben. Das andere, die Person Beate Zschäpe. Es ist ja auch so, dass jetzt noch Verfahren laufen. Ich glaube, eine Freundin von
ihr. Gegen ihre beste Freundin,
ihre beste Freundin. Und ich glaube, dass diese Verfahren nach wie vor auch dem Zweck dienen, diese Beate Zschäpe zu verstehen. Die ist zwar jetzt zu lebenslanger Haft verurteilt, rechtskräftig. Haben Sie denn jemals Beate Zschäpe verstehen können? Sie haben ihr ja 400 Tage lang gegenübergesessen.
Ja, es war jeden Morgen so. Ich saß da schon auf der Pressetribüne, ich sah sie an, sie sah hoch, sie sah weg. Wir haben uns sozusagen jeden Morgen nicht begrüßt, aber doch gesehen. Ich habe sie über 5 Jahre hinweg genauestens beobachtet, wie sie ihre langen Haare herunterließ, wie so ein Vorhang gegen ihre Anwälte, die sie nicht mehr mochte, wie sie vollkommen ungerührt war, wenn da Witwen auftraten, vollkommen ungerührt war, wenn ein kleines Mädchen, mit dem sie sich angefreundet hatte, sie gefragt hat, hast du mich die ganzen Jahre nur verarscht? Denn sie waren sehr befreundet. Sie hat überhaupt nicht reagiert. Und am Schluss hat sie dann gesagt, sie hätte sich von der rechten Szene distanziert. Das würde ihr nichts mehr bedeuten. Aber sie akzeptiert die Haltung ihrer Mitangeklagten. Dazu muss man wissen, ihre Mitangeklagten waren in der Wolle gefärbte Neonazis mit Tattoos auf dem Bauch wie Die, Jew, Die, also stirb, Jude, stirb, oder auch einem ehemaligen NPD-Kader, der einen Anwalt hatte, der Hitler und Goebbels zitierte. Wenn ich so eine Haltung akzeptiere, dann weiß ich, ich habe mich nicht von den Rechtsextremisten distanziert, sondern ich will einfach nur billig davonkommen.
Wir bleiben noch mal ganz kurz beim NSU-Prozess mit der Gerichtsreporterin Annette Ramelsberger heute in SWR1. Leute, die Persönlichkeit Beate Zschäpe, da wurde immer wieder gesagt, so eine ganz manipulative, Sie haben es schon so ein bisschen beschrieben. Kann man mit so einer manipulativen Art vor Gericht tatsächlich eine Entscheidung auch beeinflussen oder stößt das irgendwann an seine Grenzen?
Beate Zschäpe hat es auf jeden Fall versucht. Sie hat ja versucht, sich darzustellen als armes Hascherl, das nur aus Liebe zu ihren Männern in den Untergrund gegangen ist und dann nicht mehr raus konnte aus dieser Falle, weil sie ja so Mitleid hatte mit ihren Männern. Und selber war sie aber immer so entsetzt, wenn sie wieder von einem Mord gehört hat. Ja, sie ist aber mit dieser Erzählung wirklich an Grenzen gestoßen. Denn
sie hat ja ganz lange geschwiegen und dann gab es irgendwann diese berühmte, in Anführungsstrichen, Einlassung von ihrem vierten Pflichtverteidiger, dann verlesen.
Irgendwann. Ja, und das war eben genauso diese arme kleine Frau. Das hat ja nur leider gar niemand mehr abgenommen, denn sie hat ja schon gezeigt, während dieser 240 Tage, während sie geschwiegen hat, hat sie aber doch ganz deutlich gezeigt, wie kühl sie sein kann. Mhm. Und alle Zeugen, die von ihr berichtet haben, haben sie erzählt, wie sie sich so gegeben hat, als nette Nachbarin, so wie die ganz wunderbar diese Kulisse aufgeführt hat. Und es gab eben auch einen psychiatrischen Gutachter, der sagte, sie ist geübt in Camouflage. Sie ist wunderbar extrovertiert, wenn sie mit Leuten reden kann. Sie ist verschwiegen und sie ist manipulativ bis ins Herz.
Am Ende war es irgendwie unbefriedigend. Es gab zwar dann eine lebenslange Haftstrafe für Beate Zschäpe. Die anderen beiden Angeklagten, also Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, die sind ja tot.
Können und auch also gar nicht angeklagt. Das war weshalb sich alles auf Zschäpe konzentriert hat.
Deshalb eine Frage von Ariane aus Sindelfingen. Wenn Sie sich da so gut auskennen, würde sie gerne wissen, waren die Herren Böhnhardt und Mundlos denn die Mörder der Polizistin Michelle Kiesewetter?
Ja, das konnte man in diesem Prozess wirklich klären. Denn das Blut von Michel Kiesewetter war an einer Jogginghose von Uwe Mundlos. Und diese Jogginghose haben sie wie eine Devotionalie aufgehoben in ihrem Unterschlupf in Zwickau. Und auch die Handschließen, die die Polizistin bei sich hatte, die waren im Tresor des NSU, der dort gefunden worden ist. Man kann diesen Mord absolut eindeutig zuordnen.
Wenn man sich überlegt, wie viele Menschen da in leiden mussten, wie viele Menschen da Leben verändert wurden, auch erstmal Leben ausgelöscht, 10 plus noch verändert wurden, auf eine sehr negative Art und Weise, bleibt da am Ende trotzdem nach 438 Verhandlungstagen irgendwie ein flaues Gefühl zurück?
Es sind natürlich viele Fragen nicht geklärt. Und Beate Zschäpe trägt auch nichts dazu bei, das zu klären, auch wenn sie viel redet in letzter Zeit. Aber sie sagt nicht, woher die ganzen Waffen kamen. Sie sagt nicht, wer sie alle unterstützt hat. Die sind ja nicht allein gewesen im Untergrund. Da gab es ja Helfer. Und viele von denen kennt man nicht. Also sie verrät die Szene nicht. Deswegen ist das auch alles so unbefriedigend. Was die Opferfamilien aber ganz besonders verstört hat, das war der Urteilstag. Der Urteilstag, an dem 4 Stunden lang der vorsitzende Richter begründet hat, warum dieses Urteil so ergangen ist, wie es erging. Er hat über alles geredet, über jeden einzelnen Fall. Am Schluss sogar, wie man Revision einreicht, bitte nicht per Mail, sondern schriftlich. Mhm. Was er aber nicht getan hat, ist ein einziges Wort an die Opfer zu richten. Nichts. Wir haben uns bemüht. Wir können nicht alles klären, aber wir fühlen mit ihnen. Ihnen ist Unrecht geschehen. Nichts von dem. Diese Opfer kamen in dieser ganzen Urteilsbegründung nicht vor. Und diese Familie hatten so drauf gehofft, dass sie irgendwie in ihrem Leid erkannt werden, auch offiziell erkannt werden.
Kann er sich als Richter darauf berufen, dass das nicht zu seinen Aufgaben gehört? Oder wäre es im Bereich seines Spielraums gewesen, das zu tun?
Ein Richter kann sagen, das tut nichts zur Sache, hier geht es nur um die Angeklagten. Aber ich habe schon so viele Prozesse erlebt, in dem die Worte an die Angehörigen eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Gerade eben auch im Breivik-Prozess in Norwegen. Und auch das ist ein Rechtsstaat. Und dort ist man vollkommen anders umgegangen mit den Opfern.
Auch diesen Mann, einen Massenmörder, haben Sie erlebt. Wir werden nicht die Zeit finden, darüber zu sprechen. Aber ich kann an der Stelle auf Ihr Buch hinweisen. Das heißt Am Abgrund. Das haben Sie geschrieben. Da haben Sie im Grunde genommen die wichtigen Dinge, die Sie erlebt haben, in den Gerichtssälen aufgeschrieben. Sehr, sehr lesenswert. Und da erfährt man eben auch viel über diesen Anders Breivik, den Sie gesehen haben, weil Sie dabei waren. Letzte Frage, Frau Ramelsberger. Hat sich Ihr Blick auf Menschen verändert durch die vielen Abgründe, die Sie gesehen haben?
Ja, schon. Ich glaube, wenn man lange genug in einen Abgrund schaut, dann blickt der Abgrund irgendwann mal zurück. Und es ist schon so, wenn man ständig mit Verbrechen konfrontiert wird, dann ist man am Anfang noch ganz resilient. Aber irgendwann ist es so wie Säure, die auf die Haut tropft. Und die Haut wird immer dünner. Und irgendwann ist man dann eben nicht mehr cool oder kühl oder distanziert. Man spürt das einfach. Und ich glaube, das muss man auch sagen, Verbrechen, die schüttelt man nicht ab.
Auch wenn Sie jetzt aufhören im Sommer bei der Süddeutschen Zeitung, wird es für Sie trotzdem in dem Bereich weitergehen oder machen Sie dann auch Schluss mit diesem Kapitel?
Ich glaube, ich brauche eine kleine Pause, allein um nicht mehr in den Abgrund zu sehen. Aber mein Interesse an Gerichtsverfahren und an den großen Dramen der Welt, das kann ich nicht aufgeben. Dafür bin ich viel zu sehr Journalistin.
Und wir bedanken uns sehr, sehr herzlich, dass Sie heute hier waren, Frau Ramelsberger.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.